Ja, der Rudi hat schon verraten, was kann ich für dich tun? Das ist die zentrale Frage, die heute über dieser Predigt steht. Was kann ich für dich tun? Und stell dir mal vor, Jesus würde dich zu einem Vier-Augen-Gespräch einladen. So ganz intim, ganz persönlich, nur du und Jesus. Und Jesus würde genau diese Frage an dich stellen. Was kann ich für dich tun, Matthias? Oder füll deinen eigenen Namen ein. Was kann ich für dich tun? Was würde ich Jesus als Antwort geben auf diese Frage? Was würdest du denn Jesus als Antwort geben auf diese Frage? Ja, ich weiß nicht, ob ihr früher so das Spiel kennt. Ja, ihr habt drei Wünsche frei. Sagt einfach mal, was ihr euch wünscht. Und stell dir jetzt vor, Jesus würde zu dir sagen, du, Matthias, du hast einen Wunsch frei. Sag's, was kann ich für dich tun? Und über die Frage wollen wir heute Morgen nachdenken. Das ist eine ganz persönliche Frage, die eigentlich nur für mich ist und nicht für meinen Nachbarn oder für meine Frau oder für meine Kinder oder für wen auch immer. Es ist Jesus, der dir ganz persönlich diese Frage stellt. Und über die Frage wollen wir nachdenken. Und auch darüber, ja, mit welchen Erwartungen gehe ich eigentlich in mein oder lebe ich meine persönliche Beziehung zu Jesus. Und wenn ihr eine Bibel dabei habt, dürft ihr gerne aufschlagen. Zunächst mal Markus 3, Vers 7 bis 12. Markus 3, Vers 7 bis 12. Und da lesen wir das Folgende. Markus 3, Vers 7 bis 12. Da lesen wir: Aber Jesus entwich mit seinen Jüngern an das Meer. Und eine große Menge aus Galiläa folgte ihm und aus Judäa und Jerusalem, aus Idumäa und von jenseits des Jordans. Und aus der Umgebung von Tyrus und Sidon kam eine große Menge zu ihm, da sie von seinen Taten hörten. Und er sagte zu seinen Jüngern, sie sollten ihm ein Boot bereithalten, damit das Volk ihn nicht bedränge. Denn er heilte viele, sodass sie über ihn herfielen, damit ihn anrührten alle, die geplagt waren. Und wenn ihn die unreinen Geister sahen, fielen sie vor ihm nieder und schrien, du bist Gottes Sohn. Und er bedrohte sie hart, dass sie ihn nicht offenbar machten. Und dann lesen wir noch einen Text aus Markus 10, Vers 46 bis 52. Markus 10, ein paar Seiten weiter, Vers 46 bis 52. Und da lesen wir, und sie kamen nach Jericho. Und als er aus Jericho hinausging und seine Jünger und eine große Menge, da saß ein blinder Bettler am Wege, Bartimäus, der Sohn des Timäus. Und als er hörte, dass es Jesus von Nazareth war, fing er an zu schreien und zu sagen, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und viele fuhren ihn an, er sollte schweigen. Er aber schrie noch viel mehr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und Jesus blieb stehen und sprach, ruft ihn her. Und sie riefen den Blinden und sprachen zu ihm, sei getrost, steh auf, er ruft dich. Da warf er seinen Mantel von sich, sprang auf und kam zu Jesus. Und Jesus antwortete ihm und sprach, und jetzt kommt diese zentrale Frage, was willst du, dass ich für dich tun soll? Der Blinde sprach zu ihm, Rabuni, dass ich sehend werde. Und Jesus sprach zu ihm, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Und zugleich wurde er sehend und folgte ihm nach auf dem Wege. Soweit mal die zwei Abschnitte, Bibeltexte. Im ersten Bibeltext in Markus 3 sehen wir, dass eine große Menschenmenge Jesus folgte. Und das war nichts Außergewöhnliches. Denn da, wo Jesus war, da war es immer jede Menge Leute, die einfach begeistert waren von ihm, die neugierig waren, die viel gehört hatten über Jesus, die vielleicht eigene Wunder miterlebt hatten, wie auch immer. Da, wo Jesus war, waren eigentlich immer ganz viele Leute. Der ganz normale Wahnsinn, könnte man sagen. Und manchmal war es sogar so schlimm, dass Jesus flüchten musste. Wir haben es hier gelesen, dass die Leute ihn so sehr bedrängten, dass er eigentlich für sich alleine sein wollte. Und dann floh er meistens irgendwo hin in eine einsame Gegend. Und auch da waren oft Leute, die ihm folgten. Und auch hier lesen wir, Jesus war mit seinen Jüngern am See und auch da war er nicht alleine. Von überall her kamen Leute. Wir haben es gelesen, aus Judäa, aus Jerusalem, aus Idumäa, von jenseits des Jordans, aus der Umgebung von Tyrus und Sidon. Von überall her kamen die Leute, weil Jesus da war. Und warum kam sie? Was haben wir gelesen im ersten Text? Was waren ihre Beweggründe? Was war ihre Motivation? Langeweile, Neugier, sensationshungrig, was auch immer. Wenn wir in unseren Text hineinschauen, dann sehen wir eine große Erwartungshaltung. Eine Erwartungshaltung, die alle gemeinsam hatten. Und das war, ich will geheilt werden. Deshalb kamen sie zu Jesus. Sie wollten geheilt werden. Vers 10 haben wir gelesen, denn er heilte viele, sodass alle, die geplagt waren, über ihn herfielen, um ihn anzurühren. Müsst ihr euch das mal vorstellen. Jesus, der Sohn Gottes, läuft da und von überall her kommen Leute und jeder will ihn anrühren, jeder will ihn berühren, jeder will diese Begegnung haben mit ihm, sodass sie geheilt werden. Das heißt, ihre Erwartungshaltung, warum sie zu Jesus kamen, war Heilung. Deshalb kamen sie zu Jesus. Sie hatten gehört, ja, dieser Jesus, das ist ein ganz außergewöhnlicher Mann, der tut viele Wunder, er heilte viele Kranke. Ich will geheilt werden. Das war der Schrei ihres Herzens. Wenn wir zum zweiten Abschnitt gehen, in Markus 10, den wir gelesen haben, über den blinden Bartimäus, dann sehen wir, dass es da noch etwas deutlicher beschrieben wird. In Vers 47 lesen wir, dass Bartimäus hörte, dass Jesus vorbei kam. Er konnte ihn ja nicht sehen, er war ja blind, ne? Aber er hörte, Jesus kommt vorbei. Und was tat Bartimäus, dieser eigentlich, wie soll ich sagen, in der damaligen Zeit ausgeschlossene Person, er konnte nicht am normalen gesellschaftlichen Leben teilnehmen, auch nicht am religiösen Leben. Bartimäus hörte, dass Jesus vorbeikam und was tat er? Blieb er jetzt ganz still am Wegesrand sitzen, so wie immer? Hoffte er vielleicht auf, wow, extra viel Einnahmen, Betteleinnahmen, weil ja viele Leute bei Jesus waren? Nein, Bartimäus, er hatte ein großes Verlangen. Bartimäus wollte Jesus begegnen. Vers 47, er fing an zu schreien, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Das war sein großes Verlangen in diesem Moment. Und Bartimäus, der hatte ganz sicher vorher schon von Jesus gehört. Er kannte Jesus von Hörensagen. Die Zeitungen sprachen von ihm, die Nachrichten gingen über diesen besonderen Mann aus Nazareth. Ja, wenn es damals soziale Medien gegeben hätten, die wären voll von diesem Jesus aus Nazareth. Überall erzählten Menschen die unglaublichen Geschichten, die unglaublichen Sachen, die passierten da, wo Jesus war, die Wunder, die geschahen. Und genau darum begann Bartimäus zu rufen, ja selbst zu schreien, steht hier, als er hörte, dass Jesus vorbeikam. Jesus, erbarme dich meiner. Die zentrale Frage dieser Predigt, habe ich ja gesagt am Anfang, ist, was kann ich für dich tun? Und ich will es noch ein bisschen anders formulieren. Du hast einen Wunsch frei. Sag, was du dir wünschst und ich werde es dir geben. Du hast einen Wunsch frei. Sag, was du dir wünschst und ich werde es dir geben. Und denk mal gut über diese Frage nach. Stell dir vor, dass Jesus dir heute Morgen genau diese Frage stellt. Was würdest du ihm als Antwort geben? Was ist, um im Bild dieses Bibelabschnitts zu reden, was ist der Schrei deines Herzens? Was ist das Wichtigste, wonach du verlangst? Und zugleich kannst du dir auch die Frage stellen, ja, mit welcher Erwartungshaltung gehe ich eigentlich zu Jesus? Da werde ich gleich noch drauf eingehen. Wenn man jetzt hier durch Haßfurt gehen würde oder in unserem Bekanntenkreis fragen würde, du hast einen Wunsch frei, dann bekäme man wahrscheinlich ganz, ganz viele unterschiedliche Antworten. Ja, viele würden vielleicht sagen, oh, ich wünsche mir ein tolles Auto oder ein schickes Haus oder ich wünsche mir Erfolg in meinem Beruf oder ich wünsche mir, dass ich mir finanziell keine Sorgen mehr machen muss oder ich wünsche mir, dass ich den Partner fürs Leben finde oder ich wünsche mir, dass mein ungläubiger Partner zum Glauben findet oder meine ungläubigen Kinder zum Glauben finden an Jesus. Oder ich wünsche mir, dass die Pandemie endlich vorbeigeht und wir wieder ein normales Leben führen können. Oder ich wünsche mir, dass ich auch endlich mal gefragt werde, um eine bestimmte Aufgabe in der Gemeinde auszuführen. Oder ich wünsche mir Hilfe für meine seelische Not. Punkt, Punkt, Punkt. Es gibt so viele Beispiele. Was ist dein Herzenswunsch? Was ist dein Herzenswunsch? Was ist der Schrei deines Herzens? Vielleicht ist es etwas, das nur du kennst, was niemand anders kennt, mit dem, worüber du noch nie mit jemandem drüber gesprochen hast. Das kann gut sein. Und deshalb wollen wir ganz kurz eine Minute einfach still sein. Still sein, wo jeder von uns darüber nachdenken kann. Was ist eigentlich der Schrei meines Herzens? Gibt es sowas? Lasst uns eine Minute ungefähr einfach still sein. Bartimäus hier in unserem Text, er gab Jesus eine ganz ehrliche Frage, ganz ehrliche Antwort. Ehrliche Antwort auf diese Frage. Und seine Antwort war: Ich will sehen können. Das war für ihn das Wichtigste. Ich will sehen können, denn ich bin blind. Und auch die Menschen in unserem ersten Text kamen zu Jesus, um geheilt zu werden. Bei ihnen war die Krankheit, die sie hatten, die Heilung von dieser Krankheit, das war der Schrei ihres Herzens. Ich will geheilt werden. Und ich will hier gleich auch noch einen anderen Aspekt aufzeigen in diesem Zusammenhang, der wichtig ist. Aber erst wollen wir uns noch das Beispiel von König Salomo anschauen. Aus 2. Chronik 1, könnt ihr gerne mit aufschlagen, 2. Chronik Kapitel 1, Verse 7 bis 12. 2. Chronik 1, Vers 7 bis 12, da lesen wir: In derselben Nacht aber erschien Gott dem Salomo und sprach zu ihm: Bitte, was ich dir geben soll. Genau die gleiche Frage: Was soll ich für dich tun? Bitte, was ich dir geben soll. Und Salomo sprach zu Gott: Du hast große Barmherzigkeit an meinem Vater David getan und hast mich an seiner Stadt zum König gemacht. So lass nun, Herr Gott, dein Wort an meinem Vater wahr werden, denn du hast mich zum König gemacht über ein Volk, das so viel ist wie Staub auf Erden. So, und jetzt kommt die Antwort von Salomo, so gib mir nun Weisheit und Erkenntnis, dass ich vor diesem Volk aus- und eingehe. Denn wer kann dies dein großes Volk richten? Da sprach Gott zu Salomo: Weil du dies im Sinn hast und nicht gebeten um Reichtum, noch um Gut, noch um Ehre, noch um deiner Feinde Tod, noch um ein langes Leben, sondern hast um Weisheit und Erkenntnis gebeten, mein Volk zu richten, über das ich dich zum König gemacht habe, so sei dir Weisheit und Erkenntnis gegeben. Dazu will ich dir Reichtum, Gut und Ehre geben, wie sie die Könige vor dir nicht gehabt haben und auch die nach dir nicht haben werden. Hier sehen wir auch die gleiche Frage, die Gott an Salomo stellt: Was kann ich für dich tun? Und die Antwort von Salomo ist: Gib mir Weisheit und Erkenntnis. Salomo bat Gott um Weisheit. Das war das Allerwichtigste für Salomo. Und es ging ihm hier nicht um Reichtum, es ging ihm nicht um seine persönliche Lebenssituation, es ging ihm nicht um Karriere, auch nicht um Ruhm, um Ehre oder was weiß ich. Für ihn war ganz klar, das Einzige, was ich wirklich brauche, ist Gottes Weisheit in meinem Leben. Nicht keine menschliche Weisheit, sondern Gottes Weisheit. Klar, der Rest, der vereinfacht das Leben. Geld haben vereinfacht das Leben, ganz klar. Aber letzten Endes sind alle anderen Dinge vergänglich. Auch der Ruhm, auch die Ehre. Gott ging auf Salomos Herzenswunsch ein. Und dann sogar noch auf eine überströmende Art und Weise. Und da lesen wir in 1. Könige, Kapitel 5. 1. Könige, Kapitel 5, vor Chronik habt ihr Könige. Kapitel 5, Vers 9 bis 11. Und Gott gab Salomo sehr große Weisheit und Verstand und einen Geist so weit, wie Sand am Ufer des Meeres liegt, dass die Weisheit Salomos größer war als die Weisheit von allen, die im Osten wohnen, und als alle Weisheit Ägyptens. Und er war weiser als alle Menschen und weiser als Ethan und so weiter. Und da werden ein paar aufgezählt. Das heißt, Gott stellte die Frage an Salomo: Salomo, was kann ich für dich tun? Salomo gab als Antwort: Ich will Weisheit und Erkenntnis haben. Und Gott schenkte sie ihm überströmend. So viel, es gab keinen Menschen auf dieser Erde und wird es niemals geben, der genau so viel Weisheit hatte, wie wir das bei Salomo sehen. Ein anderes Beispiel ist König David im Psalm 27. Psalm 27, da stellt Gott ans, oder da wird die Frage eigentlich an David gestellt: Was kann ich für dich tun? Was ist der Schrei deines Herzens? Und was gibt David als Antwort? Psalm 27, Vers 4. Eines bitte ich vom Herrn, das hätte ich gerne, dass ich im Hause des Herrn bleiben könne mein Leben lang, zu schauen, die schönen Gottesdienste des Herrn und seinen Tempel zu betrachten. Das war das Allerwichtigste für König David. Ich will in der Nähe Gottes sein, im Tempel. Da war Gott anwesend im Alten Testament. Und im Neuen Testament, der Apostel Johannes in Johannes 3, Vers 30, gibt auch eine Antwort auf diese Frage. Johannes 3, Vers 30, da lesen wir, da sagt Johannes: Er aber muss wachsen, ich muss abnehmen, ich muss weniger werden. Mein Ego muss kleiner werden, Gott soll größer werden in meinem Leben. Erste Zusammenfassung: Welche Herzenswünsche haben wir gesehen? Markus Evangelium sagt: persönliche Heilung. Sowohl von den vielen, die zu Jesus kamen, als und ganz konkret vom Bartimäus. Salomo hat gesagt: Gottes Weisheit, seine Erkenntnis, das ist, was ich mir wünsche von Gott. David: Ich will Gott ganz nahe sein. In seiner Gegenwart, da will ich wohnen. Und Johannes sagt: Ich will Jesus mehr und mehr Raum in meinem Leben geben. Die zentrale Frage heute Morgen ist: Was kann ich für dich tun? Und ich weiß nicht, woran du gedacht hast vorhin in der Minute Stille. Vielleicht hast du auch was ganz Konkretes in Gedanken gehabt. Eine ganz konkrete Antwort, die du Jesus geben würdest auf diese Frage. Ein paar Antworten haben wir gesehen bei diesen Beispielen, die ich gerade eben genannt habe. Jetzt im zweiten Teil wollen wir noch zusammen nachdenken über die Frage: Was, wenn Gott nicht auf meinen Herzenswunsch eingeht? Was, wenn Gott Nein sagt? Was, wenn Gott mir eben nicht gibt, wonach ich so sehr verlange? Ist es auch eine Realität? Ganz sicher. Sehen wir in der Bibel und das sehen wir wahrscheinlich jeder von uns auch im eigenen Leben. Und da will ich einen Text lesen aus dem 2. Korintherbrief, 2. Korinther 12. Da sehen wir nämlich genau diese Sache, dass Gott Nein sagt. 2. Korinther 12, Vers 6b bis 10. Und da steht: Paulus sagt hier: Ich enthalte mich aber dessen, damit nicht jemand mich höher achte, als er an mir sieht oder von mir hört. Und damit ich mich wegen der hohen Offenbarungen nicht überhebe, ist mir gegeben ein Pfahl ins Fleisch, nämlich des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich dreimal zum Herrn gefleht, dass er von mir weiche. Und er hat zu mir gesagt: Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, auf dass die Kraft Christi bei mir wohne. Und darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen und Ängsten, um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Der große Apostel Paulus hatte diesen Pfahl im Fleisch, so wie Luther das übersetzt. Und wenn man da nachliest, was das sein könnte, dann ist eigentlich die allgemeine Meinung, dass es hier um ein Augenleiden des Apostels ging. Das findet ihr im Galaterbrief auch, wo das noch deutlicher beschrieben wird. Paulus hatte ein Augenleiden, er konnte immer schlechter sehen. Und er hat, steht hier, dreimal zum Herrn gefleht. Und vom griechischen Grundtext sehen wir hier, das war ein ganz starkes innerliches Verlangen. Das war der Schrei seines Herzens: Herr, nimm dieses Augenleiden weg von mir. Und was hat Gott gesagt? Niet. Nein. Nein, ich nehme es nicht weg. Gott ist nicht eingegangen auf diesen Herzenswunsch des Apostel Paulus. Komisch, oder? Gott liebt uns doch. Warum lässt er das dann zu, trotzdem in unserem Leben? Warum schenkt er nicht nur Gutes in unserem Leben? Wie hat Paulus auf dieses Nein Gottes reagiert? Wurde er böse auf Gott? Hat er sich vielleicht sogar von Gott abgewendet? Gott, wenn du nicht eingreifst, dann will ich von dir nichts mehr zu tun haben. Wenn du auf meine Not nicht eingehst, dann will ich von dir nichts mehr wissen. Ich kann mich noch erinnern, dass ich in unserer belgischen Gemeinde irgendwann mal eine bitterböse E-Mail von einer ganz lieben Schwester bekommen habe. Und diese Schwester war krank und sie war so böse auf Gott und sie hat das so in diesem E-Mail, hat sie sich ausgekotzt. Beim Pastor darf man das ja, ne? Und sie war so böse auf Gott, dass Gott sie nicht heilt. Dass Gott nicht eingreift. Und dass Gott ihre schwere Situation, und die war für sie natürlich so schwer, dass sie nicht zu ertragen war, dass Gott eben nicht eingreift. Ist das nicht oft auch vielleicht unsere Reaktion? Gott stellt uns die Frage, ja, was kann ich für dich tun? Gott will, dass wir mit unserem Herzenswunsch zu ihm kommen, aber er will auch, dass wir 100% mit ihm zufrieden sind. Und das ist der Schlüssel in unserem Leben. Ja, Gott will nicht nur unser Gott sein, wenn er erfüllt, was wir uns verlangen, was wir uns wünschen, sondern er will immer unser Gott sein, für 100%. Er will, dass wir unsere Herzensanliegen zu ihm bringen. Er will unser Leben mit seinem Geist füllen. Er will, dass wir uns aber auch genügen lassen mit ihm selber. Und das ist der Schlüssel. Bei Jesus sehen wir das ganz deutlich. In Lukas 22, kurz, das hier im Garten Gethsemane, kurz bevor Jesus gefangen genommen wurde, da sagt er: Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir. Doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und genau das ist der Schlüssel, der auch für uns so wichtig ist. Herr, ich bringe dir meinen Herzenswunsch. Herr, du weißt, was wichtig ist in meinem Leben. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Wir dürfen von Gott ganz große Dinge erwarten. Und ich kann mich noch erinnern, als junger Mann habe ich viele Missionseinsätze mitgemacht oder Evangelisationseinsätze in Deutschland. Und ich kann mich noch erinnern, dass eines Abends bei einer Evangelisation eine Frau nach vorne ging. Es wurde dann aufgerufen zum Gebet und so weiter. Und am Ende der Veranstaltung kam eine Frau auf ihren zwei Krücken nach vorne. Und sie hatte wirklich, ich habe es mit eigenen Augen gesehen, solche Beine voll mit Wasser. Sie konnte kaum laufen. Und sie ging nach vorne. Sie humpelte mehr oder weniger nach vorne, es wurde mit ihr gebetet und direkt war sie gesund. Habe ich in meinem Leben einmal erlebt. Direkt war sie gesund. So groß ist unser Gott. Und Gott ist derselbe, gestern, heute und in aller Ewigkeit. Wenn Gott das damals getan hat, wenn Gott das hier bei Bartimäus getan hat, dann kann er das auch heute noch tun. Amen. Ja, es ist so, wirklich. Wir haben einen großen Gott. Ich habe aber auch schon erlebt, dass wir mit Leuten gebetet haben, ich kann mich ganz konkret eine Frau erinnern, die Krebs hatte. Und wir haben gebetet, wir haben gefastet und Gott echt angefleht einzugreifen und die Frau ist verstorben. Wie passt das zusammen? Gott, der auf der einen Seite eingreift, hier Bartimäus, er heilt ihn und Paulus lässt er krank. Wie passt das zusammen? Gott will, dass wir uns mit ihm genügen, dass wir genügsam sein mit ihm, egal ob er mich heilt oder ob er mich eben nicht heilt. Egal ob er eingreift und meine Notsituation löst oder eben nicht. Sprüche 16, Vers 9 sagt, des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg, aber der Herr allein lenkt seinen Schritt. Gott ist der Souveräne und das dürfen wir niemals aus dem Auge verlieren. Gott ist der Souveräne, er entscheidet. Es geht also um Loslassen und Vertrauen, um Glauben. Und zugleich geht es auch darum, zufrieden zu sein mit der Art und Weise, wie Gott alles leitet. Und das ist nicht immer einfach für uns Menschen, weil wir ja auch unsere Bedürfnisse haben. Wir haben ja auch unsere Verlangen, wir haben ja auch unsere Wünsche. Aber das ist der einzige Weg, der letztlich zählt. Loslassen und auf Gott vertrauen. Aber wenn wir beten, wir sehen das hier bei Bartimäus auch, sollen wir auch glauben. Und da ist für mich eine kleine Geschichte, die ich euch erzählen will. Was ist eigentlich Glaube? Was ist eigentlich Glaube? Woran können wir Glaube festmachen? Wir sollen ja beten und glauben. Gebet ohne Glaube, kannst du vergessen, hat keinen Wert. Wir sollen beten und glauben. Was ist Glauben? Im mittleren Westen der USA gab es mal eine ganz große Dürreperiode. Es hat wochenlang nicht geregnet und die Bauern, die Farmer, die Landwirte dort hatten große Sorge. Unsere ganze Ernte, wir brauchen dringend Regen. Und irgendwann sind sie zum Pfarrer gegangen, zum Pastor gegangen dort und haben gesagt, Pastor, Pfarrer, wir wollen einen Gebetsabend haben. Wir wollen beten, dass Gott Regen schenkt. Und der Pfarrer hat gesagt, ja klar, das machen wir. An dem und dem Abend, zu der und der Zeit, treffen wir uns in der Holzkirche hier bei uns und wir werden beten, dass Gott Regen schenkt. Gesagt, getan. Der Tag kam, der Abend kam. Der Pfarrer stand am Eingang, hat jeden begrüßt. Jeder hat sich hingesetzt auf die alten Holzbänke, so wie man das erkennt noch in den Kirchen. Und dann war der Zeitpunkt gekommen, dass man anfangen sollte. Und der Pfarrer, er ging so durch den Mittelgang nach vorne zur Kanzel. Und er drehte sich um und er schaute die Menge an. Die Kirche war proppenvoll. Proppenvoll, denn man wollte ja für Regen beten. Und Regen war ja wichtig. Und er schaute sich so die Leute an. Und er sah vorne in der ersten Reihe ein kleines Mädchen mit einem roten Regenschirm. Ja, und das war die einzige Person, die einen Regenschirm mitgebracht hatte. Und das ist Glauben. Ja, vergesst die Geschichte, ich habe die irgendwann mal irgendwo gelesen, werde ich nie wieder vergessen. Das ist Glauben. Beten und Glauben. Hast du deinen roten Regenschirm dabei, wenn du betest? Oder betest du, weil es jetzt vielleicht gerade dran ist? Aber eigentlich weißt du, ach Gott, Gott, nee, Gott hört mich doch nicht. Hast du deinen roten Regenschirm dabei? Wenn wir uns die Evangelien, wenn wir uns die Apostelgeschichte anschauen, da sehen wir, dass Jesus und die Jünger auch ganz, ganz viele Wunder getan haben. Und bei all diesen spektakulären Wundern ging es Jesus und seinen Jüngern nie um das Wunder als solches. Das Ziel ihres Auftretens, ihrer Taten, war nicht die Heilung oder das Wunder, sondern es ging ihnen immer um die Verherrlichung von Jesus Christus. Und das ist der Schlüssel unseres Lebens und die Antworten auf alle Fragen, die wir haben. Die Frage heute ist, was kann ich für dich tun? Und die Antwort sollte eigentlich sein, ich will Jesus in meinem Leben verherrlichen, mit oder ohne Krankheit. Ich will Jesus in meinem Leben verherrlichen, mit oder ohne Lebenspartner, mit oder ohne Kinder, mit oder ohne Arbeit, mit oder ohne Auto, Haus, Hobby oder was dann auch immer, mit oder ohne Aufgaben in der Gemeinde. Ich will Jesus verherrlichen in meinem Leben, mit oder ohne, Punkt, Punkt, Punkt. Und ich denke, dass in dieser Antwort eine geistliche Haltung sichtbar wird. Dürfen wir uns da nicht ausstrecken nach körperlicher Heilung, aber 100%, natürlich. Natürlich dürfen wir uns ausstrecken nach körperlicher Heilung, aber wir müssen die Antwort Gottes akzeptieren, auch wenn er Nein sagt, in bestimmten Situationen. Vielleicht will Gott dich nicht heilen, um in diesem Bild zu sprechen oder dir deinen Herzenswunsch zu erfüllen, vielleicht gerade, weil er dadurch deine Abhängigkeit zu ihm stärken will. Vielleicht will er dich auch gerade durch deine Krankheit zum Segen für andere setzen. Und dieses geistliche Prinzip ist auf alle Lebenssituationen anwendbar. Wir dürfen den Herrn um alles bitten. Wir dürfen groß von ihm denken. Wir dürfen große Dinge auch von ihm erwarten. Aber es ist eben kein Automatismus. Er ist Gott. Er ist der Souveräne. Deshalb denk groß von Gott, aber unterwerfe dich ihm in aller Demut und Abhängigkeit. Was kann ich für dich tun? Was gibst du Jesus als Antwort auf diese Frage? Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, vielen Dank für das Beispiel aus dem Markus-Evangelium, die vielen und auch der eine einzige Bartimäus. Herr, danke, dass du eingegriffen hast. Danke, dass du den Herzenswunsch jetzt des Bartimäus erfüllt hast, dass du ihn angerührt hast, dass er sehen konnte. Aber danke auch für das Beispiel von Paulus zum Beispiel, dass du ihm diesen Pfahl im Fleisch nicht weggenommen hast und dass er sich seiner Schwachheit rühmen konnte. Und so bitte ich dich auch für uns, dass wir beten und glauben, aber dass wir uns auch zufrieden geben mit deiner Antwort. Herr, und hilf uns, wenn dieses Nein, das manchmal auch von dir kommt, auch das zu akzeptieren. Und dich trotzdem zu verherrlichen und dich trotzdem zu ehren. Denn du bleibst unser Gott und du bleibst der Souveräne, der über allem steht. Ich preise deinen Namen. Amen.